Willkommen bei How I Met My Money. Ich bin Lena, freie Journalistin und Interviewerin.
Und ich bin Ingo, Honorarberater, Finanzcoach und ein kleines Kapitalistenschweinchen. In diesem Podcast geht's nicht nur ums Geld, sondern auch darum, was Geld mit dir macht. Mit dem Gefühl, nie genug zu haben. Mit Streit in Beziehung. Mit Freiheit. Mit Sicherheit. Und manchmal auch mit Scham.
Wir sprechen mit ExpertInnen aus Wissenschaft und Praxis und stellen die Fragen, die du dir vielleicht so noch nie gestellt hast. Warum gehe ich mit Geld so um, wie ich es eben tue? Was habe ich über Geld in der Kindheit gelernt? Und stimmt das eigentlich alles noch?
Hier bekommst du wirkliche Aha-Momente, echte Geschichten, praktische Tipps und Hacks und den Raum, tiefer zu gehen.
Denn wer sein Geld versteht, der lernt auch sich selbst besser kennen.
How I Met My Money wird produziert und vermarktet von Mayberg Finanzpartner und der OFA Online Finanzakademie. Und jetzt viel Spaß mit dieser Folge.
Viele, die gerade zuhören, würden vielleicht das Nächste, was ich sage, bestätigen. Geld löst Stress aus, vor allen Dingen, wenn man zu wenig Geld hat. Welche Sachen überhaupt Stress auslösen? Was Geld mit uns macht, das passiert nicht nur im Kopf, das passiert im ganzen Körper. Und heute schauen wir vor allen Dingen ins Gehirn mit Professor Dr. Christian Elger. Er ist nämlich Neurologe, Neuroökonom und Mitbegründer des Center for Economics and Neuroscience in Bonn. Und er wird uns erklären, wie Motivation, Geld, Stress, wie all das zusammenläuft im Gehirn und warum finanzielle Belastung tatsächlich wehtun kann. Schön, dass Sie da sind und hallo Ingo.
Guten Tag, hallo.
Schön, dass Sie da sind, ich freue mich sehr. Und er hier auch. An alle, die wieder dabei sind, Ben hat sich besonders auf Herrn Elger gefreut und wir haben gerade schon identifiziert im kurzen Vorgespräch, Herr Elger mag...
Ich weiß, was ich sage, das werden wir mal sehen, wir müssen es dann am KitKats oder irgendwas umbrechen. Dann reagieren. Er hat sich auch ein Belohnungssystem.
Ja, das stimmt. Und damit können wir ja eigentlich schon direkt ins Thema reingehen, nämlich Geld. Und Herr Egger, wenn man so sagt, Geld stresst mich, dann sind wir ja auch schon wahrscheinlich im Kopf unterwegs. Was passiert da eigentlich, wenn jemand das sagt? Können Sie uns da mal mitnehmen?
Ja, also Stress ist natürlich eine extrem komplexe Reaktion, wo sich auch etwas aufschaukelt, weil wir entsprechende Hormone ausschütten, die eine Wirkung im ganzen Körper haben. Und die Rezeptoren, die das messen, die melden es wieder zurück ans Gehirn und das kann einen Teufelskreis geben, wenn da nicht entsprechende Unterbrechungsmechanismen eingeschaltet werden. Vielleicht bleiben wir erstmal beim Geld, aber ich muss vielleicht eine Einschränkung vorwegschicken. Ich rede hier nicht als Psychologe, sondern wir machen New Science. New Science bedeutet, dass wir versuchen, Prinzipien, wie das Gehirn arbeitet, zu entdecken. Die basieren auf experimentellen Situationen, die dann manchmal runtergebrochen werden auf die natürliche Situation. Und weil die natürliche Situation natürlich nicht untersucht werden kann oder nicht so einfach untersucht werden kann. Und das sind dann manchmal Rückschlüsse, die von Wissenschaftler A und Wissenschaftler B anders gemacht werden. Das nur zur Einschränkung. Zunächst einmal ist Geld ein Gegenstand, mit dem wir irgendetwas verbinden, sei es nun Sicherheit oder irgendeine Sache, die wir gerne hätten oder irgendeine Zukunftsentwicklung, die wir gerne machen würden. Und wenn wir im Gehirn messen mit einem System, das nennt sich funktionelle Kernspintomographie. Kernspintomographie kennt heute praktisch jeder. Man liegt in so einer Röhre drin. Es war eine Revolution für die Untersuchung des Gehirns. Und dadurch, dass sauerstoffreiches und sauerstoffärmeres Blut, nämlich wenn es gearbeitet hat und Sauerstoff abgegeben hat, sich etwas anders darstellt in den Magnetfeldern, die da gemessen werden, kann man sehen, welche Region des Gehirns besonders aktiv ist. Und man muss dann eine entsprechende Aufgabe konstruieren und es liegt eine Versuchsperson in diesem Scanner. Und dann kann man sehen, aha, das ist die Region, die besonders gut aktiviert wird. Und dann weiß man aufgrund anderer Experimente, was dort stattfindet. Und das wird man dann wissenschaftlich interpretieren. Und mit Geld ist es so, und da gibt es genügend Untersuchungen, sodass das sicher ist, dass eine Region im Gehirn aktiviert wird, die wir heute als Belohnungssystem bezeichnen oder benennen. Das ist eine Gruppe von verschiedenen, wir nennen das Kerngebiete, wenn eine große Ansammlung von Nervenzellen zusammenarbeitet. Und wenn diese Kerngebiete aktiviert werden, kriegen wir ein Wohlgefühl, was ganz schwer zu beschreiben ist. Die Menschen, die die ersten Experimente damit gemacht haben in den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts, haben bei Tieren Elektroden ins Gehirn eingeführt und auch diese Strukturen getroffen. Und die Tiere hatten die Möglichkeit zu erlernen, über einen Taster sich selbst elektrisch zu reizen, sprich diese Region zu aktivieren. Die haben nicht mehr aufgehört. Sobald die Ratte das gelernt hatte, dass das gut tut, ist sie nicht mehr von diesem Taster runtergegangen. Bei Affen ist es noch schwieriger gewesen, sie wieder davon loszulösen. Und es muss ein positives Gefühl sein, was durch andere Dinge nicht zu übertreffen ist. Man hat Experimente gemacht, versuchte die Versuchstiere abzulenken davon. No way, es gab keine Möglichkeit, sie wieder von der Sache runterzubringen. Es sei denn, man hat das Ding ausgestellt und dann haben die das wieder dekonditioniert, also wieder verlernt, das zu betreiben. Also wir wissen, das ist ein System, was durch nichts zu unterbrechen ist und auch nicht durch nichts zu toppen ist und bei vielen Dingen aktiviert wird. Und Sie alle, mehr als ich wahrscheinlich, haben so Kokain-Erfahrung. Kokain aktiviert zum Beispiel auch diese Region gut und dann weiß man, wie gut das tut, wenn man sich dieses Zeug da auf einen, weiß nicht, 500-Euro-Schein legt und einrollt und inhaliert.
Oder selbst die goldene Kreditkarte, ja. Jetzt interessiert mich ja, dann gibt's ja auch Drogenabhängige. Das heißt, könnte man dementsprechend auch sagen, es gibt geldabhängige Leute, die also, wir hatten ja gerade das Thema Geld stresst mich. Also ist es im Endeffekt der Stress danach, mein Belohnungssystem wieder zu aktivieren?
Nein, es ist nicht der Stress, das zu aktivieren. Wir wissen, dass das gut tut und es ist die Angst vor dem Verlust. Also für mich ist das Symbol, dass das gut tut, immer Dagobert Duck gewesen oder Duck. Der hat ein riesiges Schwimmbad voll goldener Münzen und schwamm jeden Tag genussvoll da drin, in der Sicherheit, so viel Geld zu haben, was er nie verbrauchen kann. Wir wissen, dass es auf der Welt Leute gibt, die eigentlich dieses Geld, was sie haben, gar nicht mehr ausgeben können. Also es ist etwas, was vielleicht auch leicht übergeht in den Punkt Gier. Wir wissen, dass wir das aktivieren können. Und die meisten Leute haben schon bemerkt, dass ein Verlust nicht mehr so angenehm ist. Man kann durch bestimmte Spielsituationen, die man in diesen Scannern machen kann, Dinge konstruieren, wo man auch einen Verlust hat, einen Geldverlust. Das ist nur ein nominaler Betrag natürlich. Und dann merkt man, dass andere Regionen des Gehirns plötzlich aktiviert werden. Und eines davon ist die Insel. Das Gehirn ist rund, hat Furchen drin, hat auch Einfaltung, um möglichst große Oberfläche zu haben. Bei uns Menschen, wir haben ein besonders entwickeltes Gehirn. Der Mensch ist das einzige Lebewesen, was in der Evolution des Gehirns einem Wachstum unterlegen war und deshalb auch die entsprechende Entwicklung gemacht hat. Und diese Insel ist eine Einfaltung, wo vor allen Dingen so dass die inneren Organe auch wahrgenommen werden. Wenn man dort elektrisch beim Menschen reizt, hat er ein Gefühl im Bauchraum zum Beispiel oder ähnliches. Und wenn man jetzt experimentelle Schmerzuntersuchungen macht und der Proband sagt, jetzt wird der Schmerz aber unangenehm, dann fängt diese Region an zu aktivieren und das bedeutet, die Nervenzellen sind dort aktiv. Also Geldverlust ist ähnlich wie ein Schmerz, der anfängt unangenehm zu werden. Das kennt auch jeder, auch wenn er noch so viel Geld hat, wenn dann die Börsenkurse mal purzeln, dann hat er plötzlich ein sehr unangenehmes Gefühl und man weiß an der Börse, dass 50, vielleicht 60, ich kenne mich da nicht so gut aus, Panik sind, die nachher den dramatischen Akt machen. Und in Wirklichkeit ist es meistens gar nicht so schlimm, wie es zunächst aussieht, weil dem Herdentrieb folgend und dieser Verlustangst folgend die Leute da sind. Und da es vegetativ ist, diese Verlustangst, aktiviert es auch ein System, was wir das Sympathikus-System nehmen oder das adrenerge System, wo wir also Hormone ausschütten, die unseren Herzschlagsteller machen, den Blutdruck steigen lassen. Und dann kommen diese ganze Stresssituation dazu, wir schütten Cortisol aus und alles das aktiviert uns zwar auf der einen Seite positiv, wir wissen alle, wir sind dann hellwach und können auch stundenlang wach bleiben, aber natürlich geht es auf Kosten, dass wir Energie verbrauchen und irgendwann in eine ziemliche Erschöpfung reinkommen.
Wie kommt es denn dazu, also das mit der Börsensituation kann ich sehr gut nachvollziehen an der Stelle mit vielen KundInnen, wie kommt es denn dazu, dass, so ist das dann bei uns auch, manche rufen an, ganz panisch, und andere bleiben ganz gelassen, über die höre ich von Jahren nichts, obwohl sie auch stürmige Börsenphasen mitmachen. Also wie kommt das, dass manche Leute gelassener sind und manche nicht dann?
Ja, also in diesem Belohnungssystem ist ein Überträgersystem. Also ganz kurz wiederholt, wenn die Biologie vergessen ist, Nervenzelle A kommuniziert mit Nervenzelle B, über einen chemischen Kontakt. Das heißt, der Kontakt ist nicht direkt elektrisch, sondern elektrische Signale wie beim Morse-Alphabet. Und dann kommt eine Umsetzung in ein chemisches Signal. Das macht die Leitfähigkeit, also die Durchlässigkeit der Nervenzellhaut. Und dann können wieder Ionen, also elektrische Teilchen einströmen. Und dann gibt es dort ein Summsignal. Also durch dieses System können wir viele, viele Nervenzellen miteinander verrechnen. Und da gibt es verschiedene Überträgersubstanzen im Nervensystem. Und eines davon ist das Dopamin. Und das Dopamin ist das Hauptsystem, was die Aktivität in diesem Belohnungssystem macht. Und jetzt gibt es genetische Varianten. Wir nennen das Polymorphismen. Also ganz kurze Trennung. Es gibt so ein Standardgen, was die meisten von uns haben. Und dann gibt es kleine Varianten da drin. Das nennen wir Polymorphismen. Das unterscheidet uns alle. Ja, Sie haben mehr Haare als ich, obwohl Sie auch schon ein paar weniger haben. Und das ist eine junge Frau. Ist nicht schlimm. Wird schlimmer. Aber ich lebe damit auch gut. Und auf jeden Fall, diese Polymorphismen sind keine kranken Dinge, sondern man weiß, dass durch der Rezeptor, der von dem Gen kodiert wird, also wenn ich habe ein bestimmtes Gen für diese Überträgersubstanz und deren Rezeptoren, und das ist ein bestimmtes Eiweiß, sehr kompliziert gebautes Eiweiß. Und wenn da kleine Varianten sind, ist das leicht anders. Und damit reagiert der Rezeptor nicht mehr so mit dem Molekül, mit dem Dopaminmolekül wie vorher. Und es reagiert etwas anders. Wir haben vor Jahren mal genetische Untersuchungen bei Leuten gemacht, in solchen Spielesettings, wo die Leute dann einfach cool, wie sie es gerade eben gesagt haben, reagieren. Und die haben ganz bestimmte Polymorphismen. Das darf man nicht verwechseln mit Mutanten. Mutanten sind krankhafte Veränderungen. Gibt es natürlich auch Leute, die krankhaft reagieren. Aber da wüsste ich jetzt keine Studie, die sich speziell mit solchen... Aber Polymorphismen, da gibt es Leute, die machen einen zum Buchhaltertyp, der einfach gut kalkuliert und völlig cool bleibt. Und der andere ist halt der emotionale, leidenschaftliche. Und der hat dann das Problem, wenn es mal kritisch wird.
Das heißt, es ist genetisch vorgeprägt, ob ich entspannt an der Börse bleibe oder nicht.
Das ist einer der Faktoren. Ich denke, man kann die Dinge auch lernen. Ja, selbst der Pavlovsche Hund hat ja gelernt, auf die Glocke hin seinen Magensaft zu aktivieren. Also es gibt ganz primitive Reflexe. Und dazu kommen natürlich noch andere Faktoren. Wir haben so ein System, das nennen wir Priming. Priming heißt, dass irgendeine Vorinformation uns dazu bringt, anders zu reagieren, wie wenn wir diese Vorinformation nicht hätten. Und diese Vorinformation ist unbewusst. Das ist zum Beispiel ein Gesicht. Ja. Ihr Bankberater ist ein sympathischer, erfahrener Bankmann und irgendein junger Typ, von dem man annimmt, dass er mit ihrem Geld ein bisschen spielt. Und dieser erfahrene Bankmann hat ihr Vertrauen. Und dann bleiben sie natürlich cool, weil sie ihre Geldanlage verbinden mit diesem Mann und sagt, der wird schon richtig machen, muss mich da nicht drum kümmern und versteht auch mehr davon. Das heißt also, je nachdem, welche Vorinformationen ich habe, wie persönlich der Kontakt ist und wie positiv der Kontakt war, habe ich ein Vorgefühl, was auch meine Handlungsweise mitbestimmt. Im Gehirn reagieren sie nie allein, es sei denn, sie spitzen eine Situation zu. Ja? Eine zugespitzte Situation ist zum Beispiel, warum sind Menschen im Krieg mutig? Ja, es ist ein völliger Irrsinn, wenn Sie manche Kriegsfilme sehen, dass Leute gegen einen schießenden Panzer angehen und da irgendwie eine Mine noch unter das Ding werfen oder alle möglichen anderen Dinge machen, die sie im höchsten Maße gefährden und sie riskieren ihr Leben, obwohl sie nicht Selbstmord gefährdet sind in der Situation. Und das liegt daran, dass die Motivation plötzlich eine Situation, die entstand, so auf die Spitze trieb, dass nur noch ihr Belohnungssystem ist, was sagt, so sei mutig in der Situation. Das ist in der Situation das Größte und das geht natürlich nachbeweihend. Leute überlegen natürlich dann auch manchmal, was sie anders gemacht haben. Und dann gibt es diese berühmten posttraumatischen Stressbelastungssituationen, ganz krankhaft. Ich habe in den USA gearbeitet, als die Veteranen aus dem Vietnamkrieg zurückkamen, ganz furchtbar. Schicksale und Patienten da drin, obwohl die unverletzt waren, aber in der Seele eben nicht durch solche Situationen. Also Belohnungssystem hatte einen krankhaften Charakter, sieht man im Suchtbereich. Leute zerstören sich mit Amphetaminen, die auch dies aktivieren. So ist Methamphetamin, ist eine Droge, die sehr schnell sehr zerstören kann. Und obwohl die Leute das wissen und obwohl sie spüren, es tut ihnen nicht gut, es ist so stark, dass sie das nicht überwinden können. Also wir haben schon etwas, was zuspitzt. Und das kann natürlich, so wie es Priming, auch unbewusst ablaufen. Sie laufen durch einen Laden zu Zeiten, es gibt es heute, glaube ich, gar nicht mehr so Sommerschlussverkauf oder Winterschlussverkauf. Es gibt ja eigentlich permanent irgendwelche Rabattsituationen. Aber wenn man diesen Laden voller Rabattsituationen macht, dann kaufen die Leute plötzlich Dinge, die sie normalerweise nicht gekauft haben. Es gab mal so eine Autoaktion der Bundesregierung, da gab es auch irgendwie einen Sonderbonus für Abwrackprämie, so hieß es. Es gab, glaube ich, 5.000 Euro, haben Leute Autos gekauft, die sie eigentlich nicht finanzieren können vom Unterhalt. Nur weil sie diese 5.000 Euro. Und da kann man sehen, wenn man das in den Kernspintomographien mit entsprechenden, sagen wir mal, experimentellen Konstrukten macht, kann man erkennen, dass tatsächlich die Region, wo ich überlege, brauche ich das nicht, kann ich mir das leisten, kann ich mir das nicht leisten und so weiter, das Ganze kritisch betrachtet, dann sieht man, dass diese kritische Betrachtung immer schwächer wird, je mehr ihr Belohnungssystem durch irgendeinen anderen Faktor, sei es durch hübsche Frauen, die dort sind, gute Düfte, die in dem Laden sind, wie auch immer, gute Dekoration oder einfach sympathische Menschen, immer weiter die Kritikfähigkeit abnimmt und dann die Sache zum Beispiel erworben wird.
Wird das Belohnungszentrum nur aktiviert, wenn man etwas kauft oder auch, wenn zum Beispiel monatlich das Gehalt aufs Konto kommt?
Also ich weiß nicht, ob Sie nachgucken, aber ich gucke nie nach. Meine Frau sagt mir dann, also muss ein bisschen aufpassen. Wir haben jetzt mehr ausgegeben, als wir eigentlich ausgeben sollten und dann bin ich wieder ein bisschen vorsichtig. Aber ich gucke jetzt nie auf meine Kontostände. Das interessiert mich eigentlich nur am Rande. Aber wer das macht, ist sicher froh, wenn ein entsprechender Betrag, vor allen Dingen, wenn noch ein Bonus dazu kommt. Mhm. Es gibt ein ganz, also wirklich hochinteressantes Experiment. Das ist in der Schweiz gemacht worden mit Schweizer Bankern und dann, glaube ich, vergleichbar eine Studentengruppe. Und man hat die vorgeprimt, diese Leute. Und es gibt ein ganz simples Spiel, das heißt Tossing Coin. Das heißt, man wirft eine Münze und muss vorhersagen, Zahl oder Wappen, und dann kriegt einen Punkt, wenn das Wappen ist oder umgedreht ist. Egal, auf jeden Fall. Die Statistik besagt, dass 50% so sind, 50% so. Aber im Einzelfall kann es natürlich sein, dass sie mal 7 oder 8 Mal den Adler haben auf der Seite und damit 8 Punkte kriegen. Und wenn Sie jetzt Boni auszahlen und das vorher sagen, wenn Sie über 50% kommen, dann stellen Sie fest, wenn Sie den Banker mit seiner Berufssituation vorher konfrontiert hatten in einem Gespräch, also ihn geprimt hat auf seine Berufssituation, dann bescheißt er. Das kann die Statistik bei über 50 Leuten beweisen. Wenn Sie den vorher aber Gespräch über Familie oder Auto oder irgendwas, Hobbys oder was immer auch, aber auf jeden Fall nicht mit dem beruflichen Umfeld konfrontieren, dann bescheißt er nicht. Das heißt, das Belohnungssystem, das, was er antizipiert, er kann also vorausahnen, ich kriege eine Belohnung. Das ist sein Bonus, den er auch sonst natürlich in ganz anderen Dimensionen, hingegen zum Beträge von 10 oder 20 Dollar, das ist lächerlich, wenn man das mit dem Einkommen der Leute vergleicht, hat ihn dazu geführt, kritiklos zu sein, seinen eigenen moralischen Standards, die er hoffentlich hat, zu überwinden und zu bescheißen.
Aber jetzt nur, weil er das Belohnungssystem bekommen hat oder weil er als Historie Banker ist und das Bescheißen kennt?
Nur bei Banker passiert das, bei anderen Berufen passiert das nicht.
Ja, weil Banker mehr bescheißen?
Nein, weil Banker vorkonditioniert sind auf dieses Boni-System. Wahrscheinlich hätte man auch Verkäufer nehmen können, die einen hohen freien Anteil haben und einen geringen Festanteil haben. Bei denen wäre das wahrscheinlich genauso, hätte man ein anderes Experiment machen müssen. Aber hier ging es wahrscheinlich auch ein bisschen politisch, denn der Kollege, der die Untersuchung macht, ist ein sehr guter Neuroökonom, auch ein Psychologe, der sehr gute, elegante Experimente macht. Der wollte natürlich auch zeigen, dass die Banker ein bisschen Casino-Mentalität schnell entwickeln und dass, wie man weiß, auch manchmal etwas unkontrolliert in den Banken abläuft.
Ja, ja, es gab jetzt haben wir, glaube ich, noch ganz viele Themen. Ich habe ja so ein bisschen gesehen, was wir alles vorhaben. Mich interessieren trotzdem jetzt schon brennende Fragen, die, glaube ich, auch unsere ZuhörerInnen und ZuschauerInnen interessieren. Und zwar zum einen, ich habe eine Studie auch gelesen, dass 70% aller Leute, oder ich glaube sogar mehr, wenn sie ihren Gehaltscheck sehen und damit die Überweisung durchaus Emotionen ausgelöst werden. Wie kann ich denn jetzt besser damit umgehen? Sie haben gerade von Pavlovscher Kondition gesprochen. Andererseits sind wir genetisch irgendwie vorgeprägt an der Stelle. Wie kann ich jetzt in dieser speziellen Situation, wenn das so vielen Leuten passiert und so viele Leute ihr Gehalt bekommen, wie kann ich das positiver für mich verbinden an der Stelle und nicht immer denken, das Gehalt kommt, oh mein Gott.
Ja, ich weiß, glaube ich, was Sie meinen. Es gibt so einen dummen Spruch, ich glaube von Immanuel Kant, die Pflicht erhöht den Menschen zur Persönlichkeit. Was dahinter steht, ist Disziplin, Alltagsdisziplin. Man kann natürlich das Gehalt angucken, man kann sich freuen und man kann trotzdem im disziplinarischen Rahmen sein. Oder manchen Leuten geht so, wenn die ersten Gehaltschecks kommen, das ist immer die große Warnung bei den Freiberuflern vom Steuerberater, passt auf, dass ihr nicht das Geld ausgibt, das ist alles noch Bruttogeld. Und die Steuer kommt hinterher und ihr müsst Rückstellung machen, was vor allem die jungen Leuten, so auch bei meinen eigenen erwachsenen Kindern gesehen haben, was denen am Anfang ein bisschen Schwierigkeiten macht, bis dieses System dann sich eingespielt hat. Weil eben auch wieder die Belohnung des Geldes zur Kritikreduktion führt. Und da kommt es wieder auf die Disziplin an, die ich mir in diesen Dingen aneignen sollte. Und da gibt es auch ganz interessante Experimente, die das nochmal zeigen, wie das geht. Wenn ich zum Beispiel ein Spiel spiele und ich sage, Sie haben die Alternative, dass Sie 100 Dollar jetzt kriegen oder 120 Dollar in einer Woche, dann entscheiden sich die überwiegende Mehrzahl der Leute für die 120 Dollar nein, sondern für die 100 Dollar jetzt, obwohl es ein Zinsgewinn ist, der unglaublich ist. Und wenn ich sage, 120 Dollar in einer Woche, in einem Jahr, das macht keinen Unterschied, ja? Ob das ein Jahr oder 100 Jahre. Das heißt, dieses Belohnungssystem braucht offensichtlich eine unmittelbare Befriedigung. Wenn ich aber das Experiment jetzt umdrehe und ich sage, Sie können in einer Woche 120 Dollar kriegen. Wenn Sie es aber jetzt unbedingt schon haben wollen, dann kann ich Ihnen nur 100 Dollar geben. Dann dreht sich das um. Dann habe ich plötzlich den Wert, weil ich jetzt antizipiere, ich habe einen Verlust, unangenehmes Gefühl im Bauch und damit ist plötzlich das andere wieder eine Belohnung geworden, weil es der höhere Betrag ist.
Da kommt ja wieder Linguistik mit ins Spiel.
Mhm. Ja, natürlich sehr experimentelle Situation, aber die Statistik, wenn man entsprechend viele hat, normalisiert es dann wieder.
Mhm. Jetzt haben wir das mit dem Gehalt geklärt. Super, schon mal vielen Dank an der Stelle. Disziplin. Jetzt haben wir auch viele AnlegerInnen und viele sind auch schon länger dabei. Zollcrash mit Trump war ja ein Beispiel. Auch da haben wir festgestellt, es ist so ein bisschen Genetik drin. Aber auch da ist ja ein bisschen anders als das Gehalt. Sagen wir mal, ich habe 100.000 Euro angelegt. Wie kann ich mich jetzt, wenn ich von der Anlage her sogar, also genetisch eher dazu neige, emotionaler zu werden, wie kann ich dann mich konditionieren oder welche Tipps haben Sie sonst noch, damit ich in solchen Phasen...
Ja, das meinte ich gerade mit dem vorangegangenen Spiel erklärt zu haben. Wenn ich mir sage, ich reagiere niemals sofort, sondern, und das ist ja fast ein Überlebensspruch der Menschheit, eine Nacht drüber schlafen und mach dann nochmal. Das heißt, zeitliche Distanz dazwischen, das geht so, ich bin ja auch nicht frei von diesen Lüsten, die hier angesprochen werden und neige auch zu solchen Dingen, was meine Frau dann immer zum Lächeln bringt. Wenn ich einmal um den Block gehe und ich sehe da was, was ich unbedingt haben wollte, und ich gehe einmal um den Block und habe mich davon distanziert, dann nehme ich, brauche ich das wirklich? Und dann ist es schon der Schritt viel leichter, wieder zurück zum Auto zu gehen oder nach Hause zu gehen oder joggen zu gehen, ein bisschen Sport zu machen, ist viel besser, als irgendwie Geld für ausgeben, was ich doch nicht im Endeffekt brauche. Das heißt also, die zeitliche Dimension, wenn ich die reinbringe, dann verliert das an diesem akuten, schnellen Reiz, der auch wieder abflug. Man muss da denken, wenn die Belohnungssystem aktiviert, habe ich viel Dopamin, werden auch andere Strukturen positiv aktiviert und jetzt ist dann plötzlich alles im Leuchten im Gehirn und alles gut, aber das flaut wieder ab. Die haben sogenannte Halbwertszeiten, in denen das wieder abgebaut wird und plötzlich ist es dann fast eine Enttäuschung. Und dann, wenn sie dann noch kaufen würden, die Freude ist dann eigentlich weg.
Was Ingo, so wie ich es verstanden habe, aber auch meinte, ist diese Verlustangst, da nochmal drauf zu sprechen zu kommen, oder Ingo? Also wenn man sagt, man hat was angelegt und dann geht es irgendwie runter und dass man dann ins Handeln kommen möchte. Und jetzt sagen Sie, okay, Zeit irgendwie, man braucht irgendwie einen Zeitpuffer, aber das geht ja oft nicht. Also so oft denkt man ja, man muss jetzt sofort was tun, weil jetzt gerade passiert was Schlimmes. Also gibt es da noch etwas anderes, um mit diesem Schmerz, wie Sie ihn beschrieben haben, umgehen zu lernen?
Nein, die Leute können natürlich, wenn sie immer wieder Belohnungen machen, sich auf diesem Niveau halten. Es gibt, glaube ich, das ist sogar mal ins Buch geschrieben, es gibt eine Personengruppe an der Börse, die heißen Flash Boys. Und das sind die, die den ultraschnellen Handel machen. Da gibt es inzwischen Handelshäuser, die haben ultraschnelle Rechner und haben natürlich dann kleine Margen im Gewinn, aber das geht alles so schnell und immer so häufig, dass die die Dinge hocharbeiten. Und die sind in einem ganz hohen Niveau oben. Und das können sie noch pushen, wenn sie denen noch Testosteron geben. Das kann man machen in vertretbaren Mengen für solche Experimente. Dann sind die noch schlimmer in diesem Spiel. Und deswegen haben die Frauen so eine wichtige Funktion, denke ich, auch in Leitungen vom Geschäft. Also wenn ich jetzt mal einen Vorstand auswählen würde, dann würde ich schon mal irgendjemanden, der fürs Controlling verantwortlich ist, da würde ich eine Genanalyse machen und schauen, dass der diese Polymorphismen hat, die ihn so ein bisschen in Richtung Buchhalter bringen. Und das muss eine bremsende Figur haben. Ich würde immer eine Frau mit reinbringen oder zwei Frauen, weil Frauen natürlich dadurch, dass sie viel näher am Nachwuchs sind als wir Männer, das Beschützende und Bewahrende haben. Das ist ja das Wichtigste in der Biologie, ist das Großziehen der Brut. Und bei uns Menschen ist es so, dass die Frau vor allen Dingen in der ersten Phase die Hauptaufgabe hat. Und damit will sie das Beschützende und Bewahrende und bloß keine Experimente, die die Situation gefährden. Und damit können sie eigentlich einen ausgewogeneren Vorstand, als es manchmal, zumindest ich habe von außen den Eindruck, dass manche Vorstände auch große Firmen Dinge machen, die sie vielleicht nicht so hätten machen können, wenn sie einen ausgewogenen Vorstand in dem beschriebenen Sinne gehabt hätte.
Finde ich toll, was Sie da gerade sagen. Schauen wir mal, ob das umgesetzt wird im großen Maße. Vielleicht hört ja.
Er hat den Plan gesäubert wieder. Hat wieder mal eine Frau rausgetan, die offensichtlich nicht so viel Erfolg hatte. Aber jetzt haben Sie eine fast männliche Frau vom Auftreten. Ich habe jetzt ihren Namen vergessen. Parlau oder so ähnlich heißt die neue Chefin der Bahn, die den Bahnkonzern auf links drehen wird. Ich komme aus einer Familie, mein Großvater war Oberlokomotivführer, wie immer betonte, nicht nur Lokomotiv, sondern Oberlokomotivführer. Und das war ja früher beamtisch ohne Gleichen. Das ging ja alles korrekt. Das stelle ich mir schon sehr schwer vor, so einen Millionen-Personen-Konzern auf links zu drehen und alles nochmal neu aufzustellen. Aber mal sehen.
Jetzt muss ich mal eine Frage noch in Richtung, Sie haben ja es vorher angekündigt, ne, es geht weniger um die psychologische Seite, nichtsdestotrotz interessiert es mich, weil heutzutage in Bezug auf Geld ist es ja auch Mode, ich lasse es mal so neutral stehen, sich mit dem Thema Glaubenssätze, Mindset zu beschäftigen und dann kommt auch immer wieder auch in der Psychodynamik mit Geld das Thema Projektion auf Geld. Und ich kann Ihnen mal ein Beispiel geben, ich hatte heute mit einer Kundin gesprochen, die meinte, ja, ich kann gerade nicht so risikoreich anlegen, weil in meinem Leben, also die äußeren Umstände, weltpolitisch, gesellschaftlich, spüre ich Unsicherheit, mein Job verändert sich und deswegen kann ich das Geld jetzt nicht risikoreich anlegen. Das heißt, diese Verbindung hatte mit ihr, also die Person hatte eine starke Verbindung, hat sie dann auch selbst festgestellt, kommt auch aus dem Coaching-Bereich, mit Geld ist für mich Sicherheit und Kontrolle. So, gleichzeitig will sie es aber risikoreicher anlegen, aber wenn ich jetzt Projektionen habe, manche sagen auch, ja, wenn das Geld nicht mehr da ist, dann ist meine Existenz gefährdet. Ja, ist ja sehr extrem. Wie können Sie das nochmal verbinden mit dem, was Sie auch festgestellt haben, wie diese Projektionen mit Geld das Ganze vielleicht noch verstärken können oder wie kann man es auch wieder auflösen, dass man zu besserem Anleger, Anlegerin wird.
Hier kommen zwei Informationen zusammen. Einmal die allgemeine Information, die wir unbewusst aufnehmen. Es haben jetzt Leute so viel von Unsicherheit geredet und der Herr im Osten macht ja auch jeden Tag was Neues, damit wir uns weiter unsicher fühlen. Und dann gibt's noch den Herrn im Westen, der auch jeden Tag eine neue Sau durchs Dorf treibt. Und das ist so ein permanentes Priming einer Unsicherheit. Und jeder Mensch hat eine Verlustaversion. Aus dem Grunde, weil Verluste schmerzhaft sind. Und jetzt prime ich das, jetzt habe ich noch mehr Verlustaversion und dann geht mein Weg weg vom risikoreichen Moment. Ich habe genau dasselbe zu Hause. Meine Frau macht bei uns so die Geldanlage und ich sage ja, ich schicke immer Artikel, wo man investieren muss. Wenn ich denke, irgendein neues Medikament oder eine Firma hat eine gute Entwicklung in der Medizin, dann schicke ich es immer, im Moment will sie überhaupt nicht alles, soll sie bleiben, wie sie sich. Riskiere im Moment nichts.
Aber kann ich das denn irgendwie, also muss ich dafür jetzt, wir hatten auch schon Folgen mit Supplements, muss ich dafür jetzt Supplements nehmen? Weil im Endeffekt haben Sie ja auch beschrieben schon, dass das ja auch körperlichen Schmerz verursacht dann, wenn ich in diese Situation gehe. Nichtsdestotrotz ist auf der anderen Seite, auf der anderen Schulter irgendwo auch der Wille, es zu tun. Und man steckt gefühlt jetzt manche Anlegerin in einer Sackgasse, die dann zum Prokrastinieren führt. Wie kann ich mich jetzt aus Ihrer Sicht, aus Ihrer Forschungssicht so ein bisschen dahin bringen, dass ich dann trotzdem anlege?
wenn sie jetzt brutal wären oder wenn ich eine unseriöse Empfehlung geben, nehmen Sie Paracetamol. Es gibt tatsächlich eine Studie zu dieser Risikovermeidung, auch bei Leuten, die Manager erfahren waren, also die Entscheidungsprozesse häufig treffen. Wenn die Paracetamol haben, gehen die mehr in die risikoreiche Entscheidungsebene rein, wie wenn sie das nicht haben, weil der Schmerz nicht mehr so wahrgenommen ist. Wahrscheinlich wird die Schaltstelle schon aktiviert und dann ist das ähnlich wie bei einem Placebo auch, wo eine Vorwarnung in dieses Gebiet geht, dass da jetzt nichts Schlimmes kommt und damit ist dieses Risikovermeidung wieder runtergedreht und ich gehe mehr ins Risiko rein. Also wenn Sie zum Beispiel jetzt, Sie arbeiten in der Bank oder in einer Anlagefirma oder wo arbeiten Sie?
Honorarberater, ja.
Ja, also wenn Sie es richtig den risikoreich machen wollen, dann sagen Sie, Sie sehen aus, hätten Sie Kopfschmerzen, nehmen Sie doch mal eine Paracetamol und dann machen wir weiter und dann können Sie mehr in die andere Richtung treiben.
Oder nicht, wenn man eine schwierige Entscheidung vor sich hat, also wenn man zum Beispiel den Job kündigen möchte, dann vielleicht vorher meine Paracetamol einschmeißen.
Ich weiß nicht, ob das so geht, weil Sie entscheiden ja auch ganz vernünftig. Es kann ja auch besser sein, ihn nicht zu kündigen.
Okay, aber jetzt brauchen wir noch die seriöse Antwort. Das kann ich ja nicht machen. Ich kann ja nicht einem Kunden in meinem Kaffee oder im Wasser ein Paracetamol unterjubeln.
Eigentlich nicht, weil jetzt alle zuhören, Ingo.
Das ist für uns selber. Wenn wir selber das Gefühl haben, wir werden immer ängstlicher. Ich hatte heute die Diskussion mit meiner Kollegin in der Praxis, die für die Sedierung eines Patienten im Kernspintomogramm sehr niedrig dosiert hat. Das ging dann auch nicht so ganz gut, weil der sich im Kernspintomogramm bewegt hat, der hatte Ängste da drin. Da haben wir drüber diskutiert und sie sagt, ich bin immer ein bisschen ängstlich, wenn ich was mache und ich bin immer großzügig, ich gebe eher ein bisschen zu viel, damit es auch durchläuft. Und wenn man so etwas weiß und es steht eine wichtige Entscheidung an, dann kann man diese Risikovermeidung nur für sich selbst, natürlich nie für andere. Könnte man so mal eine Überlegung machen, ob sich das dann im Alltag wirklich als relevant herausstellt, das wage ich zu bezweifeln. Das kann man nicht im Experiment untersuchen. Da muss man für sich selber mal probieren in so einer schwierigen Situation und vielleicht trifft man dadurch eine sinnvolle Entscheidung. Es gibt von Max Frisch die Biografie, ein interessanter Roman, wo ein Mensch immer wieder in eine kritische Entscheidungssituation des Lebens kommt. Im Endeffekt läuft es wieder auf selber heraus. Wie er sich entschieden hat, sind natürlich nur Gedankenexperimente. Da wir beim Menschen keinen sogenannten Doppelblindversuch haben, Sie können ja nicht den Menschen einmal in der Situation X nehmen, der entscheidet sich so und dann denselben Menschen mit derselben Konstellation zeitlich und was alles dran hängt und dann nochmal anders entscheiden. Sie ist dann anders. Deswegen machen wir experimentelle Untersuchungen und da wissen Sie auch, wenn diese experimentelle Untersuchung kleinen Unterschied nur bietet in dem Resultat, dann brauchen Sie eine hohe Power. Das heißt, dann machen Sie in jeder Gruppe 200 Leute, um statistisch das überhaupt zu zeigen. Und dann hat es für den Einzelnen wenig Relevanz. Also man kann das im Hinterkopf mal haben, wenn man selber weiß, ich bin eine Persönlichkeit und jetzt müsste ich mir aber mal mutig entscheiden, weil der Zustand Trennung von dem Partner, da gibt es ja...
Also doch solche Sachen, Trennung, Kündigung.
Da könnte man mal für sich überlegen, ob man dann mutiger ist, so einen sehr schwierigen Schritt für sich zu machen, den man eigentlich tun will, aber aufgrund der eigenen Persönlichkeit immer zurückstellt.
Schauen wir mal, ob das jetzt viral geht. Also das sind jetzt.
Ja, ich hoffe es nicht, bei mir verbunden noch wie auch nicht, sonst stehe ich noch schlechter in der Welt da als bisher.
Wie ist das bei Ihnen? Sie haben schon angesprochen mehrmals, Ihre Frau hilft Ihnen da auch mal, um den Block zu gehen, nicht sofort irgendwie alles zu kaufen, was Ihnen da entgegenspringt. Wenn wir nochmal da hinschauen, Süchte, also man wird süchtig, zum Beispiel, ja, Geld auszugeben oder eben keine Verluste zu erleiden. Gibt es da etwas, was Ihnen persönlich hilft, nicht in dieses Suchtverhalten zu kommen, sondern immer mal wieder diesen zeitlichen Abstand hinzubekommen?
Also meine Frau geht natürlich nicht um den Block. Die würde mir dann sagen, geh eine halbe Stunde joggen, dann ist die Idee eigentlich auch weg und ich fühle mich pudelwohl und brauche das andere nicht mehr, weil diese laufende körperliche Aktivität mich belohnt. Aber ich denke, bei den meisten genügt schon ein Gespräch darüber, ein offenes Gespräch. Es gibt Leute, die kaufen heimlich Dinge vor ihrem Partner, dem sie auch sonst gut vertrauen, nicht gestörte Partnerschaften, sondern funktionieren. Dann kaufen die das und dann irgendwann ist das neue Kleid oder die neuen Schuhe oder worum es auch immer geht oder plötzlich steht das neue Auto vor der Tür und wir haben das vorher nicht diskutiert. Und das hängt natürlich von der finanziellen Situation ab. Wenn ich Elon Musk reich heiße, dann kann ich mir kaufen, was ich will. Dann spielt es keine Rolle. Aber wir Normalverdiener müssen dann schon mal überlegen. Und ich habe sicher die Tendenz, locker das Geld auszugeben als meine Frau. Und das Gespräch mit ihr ist immer ganz gut darüber. Dann relativiert sich das. Vor allen Dingen, weil sie auch sagt, das gönn dir mal, das hast du verdient. Kauf dir das auch mal. Das passiert eben auch. Jetzt
sind wir doch in der Psychologie drin. In der Paarpsychologie von Ihnen und Ihrer Frau. Gibt es denn etwas, sagen wir mal, wissenschaftlich Objektiveres, was hilft, um nicht einer Sucht zu verfallen, um dem Dopaminkick nicht immer hinterherzulaufen?
Ist natürlich immer die Menge. Wenn Sie Ihr System permanent befriedigen, dann passiert an diesen synaptischen Kontaktstellen Folgendes, dass sich die Rezeptoren zurückbilden. Weil permanent dieser Überträgerstoff, und dann gibt es immer weniger Rezeptoren. Und die Konsequenz ist, dass Sie immer mehr das bedienen müssen, das ist die Entwicklung der Sucht. Und das heißt, wenn Sie die Dinge seltener machen, dann geht das von allein zurück. So macht man ja auch bei Leuten, die nur eine Gewöhnung haben und nicht eine echte Sucht. Macht man einfach die Distanz immer größer und dann funktioniert das in der Regel ganz gut. Und wir sollten uns halt dazu erziehen, ich denke mal, jeder sollte sich in diesem Verhalten mit diesem Belohnungssystem selber kennen. Es gibt ja auch Leute, die machen jede Menge verrückte Dinge. Ja, ich finde das toll. Ja, ich habe mal Leute kennengelernt, die mit diesen Wingsuits Fallschirmspringen machen. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen. Das sind so Vogelmenschen, heißen die auch. Und da können Sie den freien Fall auf, ich weiß nicht, ein Zehntel der Zeit reduzieren. Dann schweben Sie wirklich in den oberen Sphären erstmal wie ein Vogel, machen dann einen Fall. Ich wollte es unbedingt lernen. Ich fand das so faszinierend. Das ist natürlich Irrsinn. Ja, wenn ich in meinem Alter und nicht drauf trainiert und nie Fallschirmsprung, dann auch anfange, so einen Blödsinn zu machen. Aber das macht halt unser Belohnungssystem. Wenn es Bungee-Jumping ist, dann geht das noch. Aber ein älterer Mensch, für den ist das, glaube ich, auch ein gesundheitliches Risiko. Aber ich habe in meiner Kindheit auch die meisten Achterbahnen nicht ausgelassen, wie ich kontaktiert habe, wenn die besonders waren. Dieser Kick ist für mich wichtig. Jeder muss sich halt so kennen. Und dann muss man wissen, wenn das dann ins Kritische geht, ja, denken Sie an Bergsteiger oder so. Von Herrn Messmer gibt es ja ganz gut dargestellte Interviews. Ich habe auch mal ein Gespräch gehört, diese Diskussion mit seinem Bruder, wie er seinen Bruder verloren hat, den an einem Eis damals, ich weiß nicht, auf einem der 8000er verloren hat. Und es ist ihm schwer vorgeworfen worden. Aber diese ganze Emotion, die da drin hängt, die zeigt, aber die haben halt auch bis an ihr Limit gegangen. Der eine halt über sein Limit. Und das muss man wissen, wo man da seine Grenzen setzt. Vielleicht ist es auch ein schöner Tod, oder da denken Sie an Frau Dahlmeier, die jetzt gerade verunglückt ist und tödlich verunglückt ist. Ob das jetzt ein Hochrisiko war, weiß ich nicht. Kann es sein, dass der Erdrutsch ungewöhnlich war an der Stelle, der sie da erschlagen hat und worunter sie begraben ist. Also ich denke, man sollte sich selbst so gut kennen und dann kann man mit diesem System wirklich umgehen. Und man kann auch zum Beispiel kritische Besprechungen einfacher machen. Ja, wenn ich so jemand wäre wie Sie, der so Beratungen auch so viel macht, dann würde ich zum Beispiel die teuerste Schokolade nehmen und aufgebrochen auf den Tisch legen. Ja, wenn Sie Schokolade haben, haben Sie ein Belohnungssystem, dann laufen die Dinge zumindest selten kontrovers, dann laufen sie immer so positiv. Dann würde ich zum Beispiel eine Vorinformation über mich dem Patienten geben, nicht Patienten, Sie haben keinen Patienten, den Klienten, eine Vorinformation über mich zukommen lassen, wo ein sympathisches Bild raus ist, wo sie ein bisschen was von sich erzählen und so weiter. Und dann geht der ganz anders in die Besprechung rein und Sie haben ein ganz anderes Niveau in der Besprechung, weil Sie geprimed haben, leichte Vorwarnung des Belohnungssystems. Und natürlich wünschen wir uns kritische Partner, aber ich könnte doch mit Ihnen nicht über Finanzanlage oder über solche Dinge kritisch diskutieren, davon verstehe ich nichts. Und da muss ich Ihnen irgendwo vertrauen, deswegen muss man wissen, da kommt die Vertrauensebene noch mit dazu und da gibt es halt so ein paar Kleinigkeiten, wie man das...
Ich sehe, Ingo läuft gleich schon direkt in den nächsten Laden, kauft ein bisschen Dubai-Schokolade für die nächsten Gespräche. Also, Herr Professor Dr. Elger, Sie bringen uns hier auf Gedanken heute, das ist unglaublich.
Das ist nett, wenn Sie es so sagen. Ich freue mich, wenn ich da Anregungen geben konnte. Probieren Sie es in der Praxis aus. Ja, aber nie bösartig, nie hinterhältig. Die Ehrlichkeit ist übrigens ein ganz wichtiger Faktor. Wenn Sie Kontakt mit ehrlichen Menschen, ich weiß nicht, wie das Ihnen geht, aber wenn ich jemanden neu kennenlerne, das hat gar nichts mit Verliebtheit oder sowas zu tun. Das sind auch gleichgeschlechtliche Leute. Wenn ich so jemanden kennenlerne, habe mit dem eine richtig gute Diskussion, die respektvoll ist, die kann noch so kontrovers sein. ich gehe aus dieser Diskussion raus und bin für 2 Tage euphorisiert. Das hat mein ganzes Belohnungssystem über so eine intellektuelle...
Deswegen bin ich Interviewerin geworden. Jetzt verstehe ich das. Das ist eine Sucht. Das ist gar kein Job. Das ist eine Sucht.
Ja, eine Sucht weiß ich ja nicht. Eine Sucht hat ja immer was Krankhaftes.
Ach so.
Und verkürzt die Intellektualität
da drin. Ich habe es mir angewöhnt. Oder wie würden Sie es nennen?
Ja, angewöhnt ist gut, ja.
Mhm.
Jeder muss, ich denke, dass wir versuchen ja alle den Job zu finden, der uns am meisten entgegenkommt. Ja. Ich würde immer meinen Beruf wieder wählen. Ich fühle mich da sehr wohl ausgesprochen.
Das Gehirn gefällt Ihnen einfach.
Der gefällt mir einfach, obwohl ich auch viel Elend sehe, schwerkranke Kinder, wo man nichts machen kann, wenn man eigentlich nur die Eltern berührt. So, trotzdem komme ich abends nach Hause, zu Hause spreche ich dann halt mit der Familie oder meistens mit meiner Frau noch ein bisschen drüber und kann einfach sagen, egal wie schlimm der Tag von der Patientenkrankheit war, ich konnte immer für die Angehörigen oder für den Patienten irgendwas erreichen, wenn es auch nur so klein ist, aber in der ganz tiefen Welt ist ein kleiner Unterschied schon ein großer Fortschritt. Und hat die mit dem Lächeln oder mit einer gewissen Zufriedenheit oder dass etwas besser ist als vorher wieder gehen lassen und das befriedigt unglaublich.
Herr Egger, Ben, so heißt mein Kater, hat den Podcast gestartet und er kommt auch zum Ende wieder. Und ich habe noch eine Frage an Sie. Mhm. Und zwar, guck mal, er will sogar, er will mit rein. Und zwar, wenn Sie jetzt alle Ihre Forschung auf einen Satz bringen müssten, was ist die gesündeste Art, über Geld zu denken? Was können unsere ZuhörerInnen von Ihnen aus der Forschung lernen?
Also ich sage, ich mache das nicht, aber ich meine, dass es die gesündeste Art ist, diszipliniert über das Geld zu denken. Weil es der größte Verführer überhaupt ist. Sie können hinter Geld alles verbergen, was Sie sich im Leben vorstellen. Und deswegen ist es der schlimmste Verführer, den es gibt.
Oder der
diszipliniert kuriert Sie.
Oder der Schönste, Lena?
Ja, oder der Schönste. Schauen wir wieder auf Projektion. Also die Psychologie konnten wir nicht ganz weglassen, aber wir danken Ihnen herzlich, Herr Professor Dr. Egger, dass Sie sich Zeit genommen haben, mit uns mal ins Gehirn zu schauen und den ein oder anderen Tipp mit uns zu teilen, der hoffentlich nicht viral geht. Schön, dass Sie da waren.
Ich danke für das sehr anspruchsvolle, nette Gespräch und habe das auch sehr genossen.
Vielen Dank.
Schönen Tag.
Ach so, bis dann.
Tschüss.